Moin aus Hamburg und willkommen zu Kikeriki. Heute neben dem unglaublich entspannten Jan Dreiling-Eschweiler auch Olli Schlanke mit am Start. Moin Jan erstmal.
Moin, ja, Folge Nummer
18 sind wir, glaube ich.
Sehr gut, wir versuchen ja jetzt immer mitzuzählen, genau. Und Oliver Schlanke ist im Haus, beziehungsweise hier im Kikeriki-Studio. Herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden.
Genau, warum bist du da? Du hast unglaublich viele Funktionen, habe ich gesehen. Also neben deiner Schiedsrichter-Tätigkeit bist du ja auch noch Schiedsrichter-Obmann diverser Verbände. Ich komme da schon gar nicht mehr hinterher.
Ja, was bin ich? Ich bin Schiedsrichter-Obmann Hamburg eigentlich, da sich das Schiedsrichterwesen in Deutschland aber gerade weiterentwickelt und Heiko Heil zum neuen Schiedsrichter-Obmann Deutschland gekrönt wurde, sage ich mal. Und wir Hand in Hand relativ schnell versuchen, das Schiedsrichterwesen aufzubauen, haben wir die Problematik entdeckt, dass die ganzen Verbände gar keine aktuellen Schiedsrichter-Obmänner mehr haben oder auch einfach das überaltert ist und die Leute einfach auch teilweise nicht mehr kickern. Dementsprechend haben wir relativ schnell gehandelt und für die Verbände mich als Ansprechpartner im Norden eingesetzt. Heiko ist es dann ein bisschen in Mitteldeutschland und so versuchen wir gerade das Schiedsrichterwesen wieder auf Vordermann zu bekommen.
Sehr gut, und damit haben wir auch den richtigen Experten zum heutigen Thema, das da lautet.
Das neue Standardspielregelwerk des ITSF, übersetzt in die deutsche Sprache.
Standardspielregelwerk. Nee, Standardspielregeln. Auf Englisch Standard Match Rules. SMR habe ich auch die Abkürzung schon gefunden auf tablesoccer.org. Wenn man da auf Rules klickt, dann findet man das rechts zum Downloaden, was wir ja, Hannes und ich, auch in den letzten 24 Stunden wohl gemacht haben.
Nee, ich habe das schon seit längerem. Ich finde das auch mega spannend tatsächlich. Wir verlinken das Ganze natürlich auch, dass ihr euch das selber auch angucken könnt. Ich kann es auch nur empfehlen. Es sind aber tatsächlich 30 intensive Seiten voll mit Regeln und Definitionen. Sollen wir jetzt drauf eingehen oder möchten wir das? Dann fangen wir direkt an. Olli, du hast das inzwischen ja wahrscheinlich auch schon gelesen, vermute ich zumindest mal.
Jawohl. Ich habe auch schon mal reingeguckt.
Ja, das wundert mich nicht. Also erstmal Regelwerk. Viele glauben ja, dass Kickern gar keine Regeln hätte. Zumindest alle die noch nicht in der Liga irgendwann mal gespielt haben. Und irgendwann kommt dann die Mannschaft, die einen Foul callt, auch wenn man mal irgendwann startet. Und ab da fangen alle an, sich das Regelwerk intensiv reinzuziehen. So war es zumindest bei uns damals vor 4 Jahren. Jetzt gibt es diese neuen Standard-Spielregeln. Und was ist deine Meinung dazu? Also wie kam es dazu? Warum braucht man das jetzt? Und wo soll die Reise damit hingehen?
Also wie kam es dazu ist, ich glaube, dass es durch Überlieferung immer verschiedene Ideen gibt oder Interpretationen, wie die einzelnen eigentlichen Regeln sind. Und da hat jeder mal was gehört und der hat das gesagt und der ist der bessere Spieler und deswegen hat er recht gehabt und oder ähnliches. Und viel war unklar. Und wo Unklarheit herrscht, gibt es immer viel Diskussion und die schlägt sich dann noch am Tisch nieder. Und da war es einfach Zeit, dass die Regeln einfach mal genauer definiert werden. Und das ist dieses Standard-Match-Regel-Dingens, was da jetzt quasi rausgekommen ist, sage ich mal. Die Begriffe sind deutlich besser definiert und eindeutiger.
Ja, das muss ich auch sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Das beste Beispiel, finde ich, ist halt der Begriff doppelter Transfer. Ich rezitiere den ganz kurz. 2 aufeinanderfolgende Transfers, die durchgeführt werden, wenn der Ball ins Spiel gebracht wird. So, warum finde ich das gut?
Was ist das?
Ja, ich komme jetzt drauf. Und zwar, wenn jetzt jemand beim Anschluss einen Fehler macht, dann wird er oft gesagt, ja, du musst 2-mal abgeben. Also dann immer wie 2-mal abgeben. Ja, wenn der Ball liegt, dann wird immer ewig erklärt. Und jetzt haben wir einfach so klare Begriffe, oder man versucht jetzt zumindest klare Begriffe zu erzeugen, die aber sagen, okay, du musst einen doppelten Transfer machen und dann sollten die Leute zumindest wissen, was gemeint ist, wenn sie denn sich schon mal mit den Regeln beschäftigt haben und du bist einfach mit viel weniger Worten direkt beim Ziel, so wie das ist, wenn du so eine Fachsprache
hast. Also der Transfer ist, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das Spielen von einer Figur auf die andere auf der gleichen Stange?
Das ist korrekt.
Auf derselben Stange ja sogar im Deutschen.
Nicht unbedingt, ein Transfer geht auch über eine Stange hinaus, wenn er von 5-3 zum Beispiel.
Das ist aber eine Transition.
Richtig, genau.
Okay. Siehst du, so weit habe ich das schon.
Aber
nee, genau, aber das ist ja genau die richtige Richtung.
Und vielleicht nochmal kurz, um den Zuhörer abzuholen. Ich habe vorhin noch gelesen, Tom Jo hat gemeint, dieses Standardspielregelwerk ist jetzt in 3 Sektionen aufgeteilt. Einmal die Definition, wo wir jetzt gerade schon mittendrin sind. Dann, was war es? Die Terminologie? Nee, das sind ja die Definitionen. Ach so, genau. Dann die Spielregeln an sich und dann die Penalties, also die Strafen.
Ja, genau. Also es ist früher, was auch ganz, ganz schlimm ist, wenn du jemanden sagen musstest, was dann die Konsequenz eines Fouls ist und der gesagt hat, das steht dort aber nicht. Und du ihm sagen musstest, ja, in Verbindung mit 4 Punkt das und 7 Punkt noch was, dann ergibt sich, dass das und das die Strafe ist. Da das einfach unmenschlich schwierig war und auch für die meisten dann starkköpfigen Leute auch ein bisschen nicht ersichtlich war und es viele Diskussionen gab, finde ich es sehr gut, dass es am Ende jetzt ganz klare Penalty gibt. Was ist für was die Bestrafung?
Wir können noch einmal auf die Struktur, die du gerade angesprochen hast, es gibt einmal also die Definition und die Spielstruktur, also wie baut sich so ein Spiel auf, welche Phasen gibt es? Das sind ungefähr 5 Seiten, dann sind die Spielregeln fast der gesamte Rest gefühlt. Was sind das? 23 Seiten und dann halt ganz kurz und knapp in 2 Seiten die ganzen Strafen, die es denn da gibt. Und tatsächlich ist dieses Strafenthema auch immer wieder so ein Punkt, den wir auch haben, weil es ist immer die Frage, wo kommt der Ball hin? Und wir machen meist, entweder da wird weitergespielt oder halt eine Stange weiter oder auf die 5. Im Zweifel immer auf die 5, ist ja eh immer so eine Verhandlungssache ohne Schiedsrichter.
Ja, das ist immer so mein Lieblingspunkt, auch wenn ich Schiedsrichterkurse gebe und neue Assistants ausbilde. Dann kommt relativ häufig immer die Aussage so, ja, aber wenn jetzt kein Schiedsrichter am Tisch steht, dann sage ich immer, ja, dafür bist du aber nicht hier. Ne? Du bist hier, um der zu sein, der am Tisch steht und der dann eine Entscheidung trifft. Und deswegen ist diese Kompromiss kann jeder machen, das kennen wir alle, aber ich bin dafür da, um zu sagen, wie ist es wirklich, wenn ein Schiedsrichter dabei ist.
Und da sind auch einige, das fand ich auch spannend, ich finde die Aussage auf jeden Fall auch schon mal gut und spannend war auch, irgendwo hier stand, Ablenkung ist entweder irgendwas oder wenn der Schiedsrichter sagt, das war Ablenkung. Also einfach, dass man da gar keine Grauzone aufkommen lässt und sagt, ey, wenn der Schiri da ist und der pfeift das Spiel dann so, dann wird das Spiel halt so gepfiffen. Ist natürlich dann immer so ein bisschen Ermessensfrage. Das wäre auch so eine direkte Frage.
Was ist denn Ablenkung?
Ablenkung ist das, wenn eine klare Bewegung oder eine Aktion passiert, die deine Aufmerksamkeit von deinem normalen Spielbetrieb entfernt. Das heißt, ein Schlag kann eine Ablenkung sein, ein Geräusch außerhalb des Tisches kann eine Ablenkung sein, eine Handbewegung, die völlig unnormal ist, kann eine Ablenkung sein. Oder ne, wer sich ärgert und vielleicht mal auf den Boden tritt und ne, den Tisch in Vibration bringt und oder ähnliches. Es gibt viele Möglichkeiten, was dich ablenken kann und auch sehr, sehr, na, ich sag mal, subjektive Sachen, wie der Schiedsrichter dann entscheidet, ob das wirklich eine Ablenkung war. Also ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, aber der hat beim Schießen ganz kurz nach links geguckt. Das war mit Sicherheit, das hat mich abgelenkt. Und dann sage ich dem auch nur so, vielleicht solltest du dann mal ein bisschen mehr Zeit investieren, dein Spiel zu fokussieren.
Das ist dann wirklich Ermessenssache des Schiedsrichters. Also beziehungsweise, wenn wird eine Ablenkung aufgehoben? Also wenn jetzt zum Beispiel dieser Blick kommt, das ja durchaus erlaubt ist, glaube ich.
Ja, natürlich.
Man darf dann, glaube ich, nicht direkt dann nachschießen, aber nach einer Sekunde oder so ist das dann aufgehoben? Oder wie kann man das vielleicht so halbwissen?
Gefährliches Halbwissen ist schon wieder. Nein, aber du musst dir das wieder relativ einfach vorstellen. Wenn du keine unnatürliche Bewegung machst, das heißt, dein Kopf sich nur normal bewegt, ne? Du nicht ruckartig nach links guckst auf einmal oder so, oder du kannst dir auch den Gegenspieler beim Schießen angucken, weil du gerade nicht gut triffst, während du hinguckst und oder ähnliches, dann, solange das eine natürliche Bewegung ist, die nicht irgendwie in einer Form unnatürlich dem Gegner entgegentritt, dann ist es legitim. Und wenn du bei deinem Schuss, ich meine, es gibt Spieler, die hüpfen beim Schießen, ne? Und da hat auch keiner bis jetzt gesagt, dass das ein Foul ist, obwohl für andere weggucken auf einmal ein Foul ist, aber da hat noch nie jemand was gesagt. Da höre ich immer nur, das sieht schlecht aus. So, ja, aber dann ist das halt so. Wenn die den so spielen, why not?
Hannes schnauft schon wieder. Wie ist das denn mit Schnaufen?
Genau. Oh. Mir wurde schon mal vorgeworfen, du atmest zu laut.
Das wurde mir auch schon vorgeworfen. Und ich finde, dass es bis zu einem gewissen Maße okay ist, aber auch, ich habe gerade auch in jüngster Vergangenheit ein Spiel gehabt, bei dem jemand bevor er geschossen hat, direkt sehr laut ausgeatmet hat. Also auch wirklich so, ich weiß nicht, ob das Mikro das aushört, aber wenn man wirklich so vor dem Schuss auflegt und dann schießt, dann war ich so, hä? ist denn mit dir los? So, und sowas ist eine deutliche Ablenkung, weil das ist keine natürliche Bewegung. Atmen ist okay. Ne? Ein bisschen schwer pusten vielleicht auch noch, aber halt wirklich ein richtiges Geräusch von sich geben, ist dann zu viel in dem Moment.
Aber wie gehst du dann in so ein Spiel rein? Sagst du dann auch, wo du die Latte sitzt? Also stellen wir uns mal vor, du kommst jetzt an den Tisch, irgendwas ist vorgefallen oder du pfeifst das Spiel von Anfang an. Sagst du in gewisser Weise, was, wo die Grenze ist? Oder siehst du das dann beim Spielen, je nachdem, wenn so ein Hustle ist von beiden Seiten, dann wiegt sich das ja auch in gewisser Weise auf. Die Spieler definieren ja auch manchmal so eine Spielhärte vielleicht.
Richtig, genau. Gerade als guter Schiedsrichter bist du, es wird ja immer schön gesagt, du sollst das Spiel leiten und nicht einschränken in dem Sinne. Du sollst versuchen, dass es flüssig läuft. Das sehe ich auch so, wenn beide Seiten sehr hart spielen, dann kann man das auch mal laufen lassen, aber dann darf sich auch kein Spieler im fünften Satz auf einmal beschweren, dass beim 4-4 der Ball nicht da gelandet ist. Ich empfinde es so, dass ich habe da auch eine Entwicklung durchgemacht. Früher war ich ein sehr, sehr straighter und harter Schiedsrichter. Da habe ich viel mehr für faul empfunden. Heutzutage lass ich das nicht eher laufen, aber ich weiß, was wirklich dazu geführt hat, dass ein Ball nicht gefangen wird oder eine Ablenkung ist und oder ein Schlag. Und dafür ist man dann ja auch in den Leveln, sage ich mal, ne, National, der weiß schon, was da passiert und warum was passiert.
Aber willst du das so vor allen Dingen einsteigenden Schiedsrichtern, die wahrscheinlich erstmal nur Zeitnehmer machen, was heißt nur, die erstmal Zeitnehmer machen, empfehlen, dass sie das vielleicht vorher dann abfragen? Also dass man in so ein Spiel reinguckt, Jungs, was wollt ihr von mir so? Nein. Wie hart? Du würdest sagen, immer, wir fahren eine Linie und dann müssen die Spieler merken, wie hart die Linie dann ist oder auch nicht.
Genau. Und wenn einer hart spielt und einer nicht, dann musst du einen Kompromiss dazwischen finden. Du kannst nicht jedem, der dann auf einmal einen weichen Pass haben muss, damit er ihn gerade eben fängt, dann dieses quasi irgendwie zuspielen, sondern da musst du einen Kompromiss finden, was ist jetzt noch an dem Rahmen mit, der hat gerade technisch schlecht den Ball gespielt oder er hat ihn durch ein Foul verloren. Und den Punkt musst du finden und das kannst du nur durch Erfahrung. Keiner von uns hat sich an den Tisch gestellt und gesagt, naja, aber das ist ja glasklar. So, das ist erfahrungswert. Wie normal Spieler sein, ist es auch bei Schiedsrichtern so. Und auch bei neuen Schiedsrichtern so. Ich hab das Glück, dass wir in Hamburg hier viele Leute haben, die, ja, ich sag mal, gerne mehr dafür tun wollen, aber nicht wissen, wie oder sich das auch nicht direkt zutrauen, weil es ja viele gute Spieler gibt und gute Spieler ja auch nicht immer akzeptieren, dass ein schlechterer Spieler auf einmal der Schiedsrichter ist. Die habe ich an die Hand genommen, mit denen habe ich mich für Mittwochsdoppel verabredet und dann wird halt, spielen wir zusammen ganz normal und in unserer spielfreien Zeit sitzen wir, gucken die Spiele auf Tisch 1 und dann sagt der mir einfach, wann er Fouls gesehen hat und wann nicht und genauso ich auch. Und so kann man still nebenbei lernen und Leute Spielleitung beibringen.
Wie ist das so, wenn du das, was du gerade erzählst, du beobachtest Spiele, siehst du viele Fouls oder also gibt es viele unerkannte Fouls, die gar nicht in dem Bewusstsein der vier Spieler dann am Tisch?
Ja, natürlich. Also es gibt ganz, ganz viele Spieler, die sagen, naja, das steht zwar in den Regeln, aber stört mich ja nicht. Dementsprechend calle ich es auch nicht. Oder es ist mir egal. Mhm. Und wenn du dann ich find es immer wieder schön, im Kicks zu sitzen, auf der großen Leinwand das Spiel auf Tisch 1 zu sehen und mir die Haare zu raufen, weil ich sage, wie kann man denn diese Fouls als Spieler übersehen? So selbst, ne? Und dann ist das aber einfach so bei denen. Ich habe letztens ein Ligaspiel gesehen, an dem ein Spieler in einem Einzel 5-mal hintereinander verschieden gefoult hat und der Gegner nicht eins gecallt hat, weil der sich das, glaube ich, nicht getraut hat oder er es nicht erkannt hat.
Wer hat gewonnen?
Naja, der gefoult hat. Und zwar deutlich.
Ich glaube, das hatten wir lustigerweise schon im Vorfeld, haben wir da kurz drüber gesprochen. Das fand ich auch mega interessant, weil da ging es genau um dieses Einzel. Und das ist lustigerweise auch hier definiert. Es gibt hier die Definition der Kollision. Und das ist, wenn ein Spieler den Teil einer Stange irgendwie berührt. Also irgendwie mit dem Tisch interferiert auf irgendeine Art und Weise, die nicht ganz korrekt ist. Das heißt also, ich wechsle die Position und bleibe an der Stange hängen, was ja mal passieren kann. Mhm. Was ist denn eigentlich die Strafe? Wir spielen immer eigentlich weiter. Wir gucken kurz hoch und machen Pause und dann geht's direkt, gib ihm.
Ja, die Sache ist halt die, ne? Was passiert? Entweder läufst du halt gerade gegen die drei, während er den Ball da hat, dann kriegt er ihn natürlich wieder.
Ja.
Ne? Du fährst aus Versehen an die falsche Stange und deswegen kann er die Stange nicht bewegen. Dann kriegt er den Ball natürlich auch dahin. Ich musste mal sehr schmerzhaft lernen, dass wenn so doll angeschlagen wird, dass die Stange sich so weit bewegt, dass ich sie nicht greifen konnte, weil ich dann ins Leere gegriffen habe, dass der Ball auf die 5 ging, weil ich habe ihn ja nicht auf der 3 gehabt. Ne? Also,
du warst ja gar nicht in der Nähe, stimmt.
Genau, ich war ja gar nicht in der Nähe. Also, das ist regeltechnisch konform, finde ich aber auszulegen ein bisschen schwierig. Aber auch da gibt es halt, ne, so Kleinigkeiten. Und ich finde, wenn jemand die Stange berührt und oder ähnliches, Wenn er in der Nähe war, dann kriegt er ihn natürlich, also was heißt in der Nähe, wenn er ihn eigentlich gehabt hätte, dann kriegt er ihn natürlich dahin, wo er beeinflusst wurde. Ansonsten kriegt er ihn für eine Ablenkung und ähnlichen auf die 5.
Okay, das machen wir implizit immer so. Also wenn ich call eigentlich auch keine Fouls tatsächlich. Nie. Das stimmt nicht. Nie stimmt nicht, aber fast nie. Weil mich das auch selber viel zu oft rausbringt. Vor allem die Diskussion danach nimmt mich im Kopf halt oft raus. Das ist eine Trainingssache, das versuche ich auch immer, aber es fällt mir sehr, sehr schwer.
Aber ich sehe dich doch schon häufig, dass du hinterher dir deutlich Gedanken darüber machst, was denn faul gewesen ist und dann...
Ob ich es hätte callen sollen,
ich es hätte callen sollen. Und wenn du den Gedanken im Spiel hast, hast du schon ein Problem.
Ja, habe ich. Aber
genauso wie der Gedanken, jetzt nehme ich einen Timeout.
Nehme ich noch das Timeout
von 4-4? Genau. Das ist hier die goldene Regel. Wenn man denkt, einen Timeout zu nehmen, nimm einen Timeout.
Genau.
Aber auch zum Einzelnen nochmal eine Frage, weil das war da ja auch so... Das fand ich auch super spannend. Da hast du, glaube ich, gecallt, dass jemand quasi schnell an der Stange nach vorne gegriffen hat und direkt abgezogen hat.
Nein.
Hast du nicht?
Ich habe gecallt, dass jemand den Ball auf der 3 gefangen hat.
Ja.
Ganz, also im Einzel hat er ihn auf der 3 gefangen. Er hat ihn in der Mitte aufgelegt, stand ganz normal mit den Händen an 5 und 3.
Ja.
Nahm die linke Hand, stellte die 1 und 2 und bevor er die rechte Hand wieder an der 5 hatte, hat er... Die linke Hand wieder an der 5 hatte und dort eine Sekunde die Hände an der Stange hatte, hat er schon mit der rechten Hand direkt den Schuss ausgeführt, hat getroffen. Und das habe ich gecallt, weil nicht beide Hände eine Sekunde an der Stange waren.
Das ist ja auch richtig, aber genau, aber also meine Frage ist dann trotzdem, also was hättest du gemacht, wenn jetzt also der Ball, fliegender Ball, ich stehe hinten, greife dann aber quasi im Spiel, der Ball, ich kriege ihn gar nicht unter Kontrolle und ich bratze dann einfach nur so einen laufenden Ball ab und der geht ins Tor.
Na, da ist es relativ einfach. Die Regeln geben das nämlich genauso her. Wenn ich den Ball vorher, wenn ich den Ball mit der 3 kontrolliere,
ja,
und ich habe ihn auf der 3 und Kontrolle übe ich aus durch Festhalten und oder ähnliches, dann muss ich eine Sekunde warten. Mhm. Wenn ich die Stangen loslasse, ich kann natürlich auch hinten anfassen und vorne schießen und stehe gerade so, aber wenn ich nach vorne wechsle, mit beiden Händen an die Stange gehe, da muss ich eine Sekunde warten. Ein rumfliegender Ball, den ich einfach nach vorne greife und schieße, ist im Einzel genau geregelt, dass es ein Tor ist.
Okay. Meine These wäre jetzt einfach, das fällt unter dem Stichwort Ablenkung wieder, denn es gibt eine unnatürliche Bewegung.
Mhm.
Wenn du ihn hältst, machst du so und schießt dann rein. Also, das hat der Zuhörer jetzt natürlich nicht gesehen. Aber das ist genau praktisch die Auswirkung sozusagen, dass du diese Sekundenregel einbaust.
Achso, ja, nee, also, ja.
Gibt es denn noch andere Grundsätze vielleicht, um das jetzt nochmal, bevor wir da noch mehr in Details gehen, oder wir sind ja schon in Details, aber kann man grundsätzlich sagen, alles, was ein Nachteil ist, wird gepfiffen, also wie bei anderen Sportarten, das sicherlich ja. Gibt es auch die Vorteilsregel, dass man das Spiel laufen lässt, wie beim Fußball?
Ja, natürlich. Also wenn du machst dir nur Gedanken darüber, dass du einen Ball von 5 auf 3 spielst, ein Schlag kommt, du den Ball auf der 3 aber nicht verloren hast, dann lässt du das Spiel weiterlaufen. Und genauso, du willst ja, ne, den Spielfluss eigentlich nicht unterbrechen. Nur wenn ein Nachteil einem Spieler gegenüberkommt, willst du das Spiel unterbrechen. Kann ja auch zum Beispiel, ne, also gängig, der Spieler, der auf der 5 Anschluss hat, verliert den Ball nach hinten raus. Mhm. Theoretisch hat er jetzt ja das Ready-Protokoll nicht eingehalten und würde den Ball auf die 5 verlieren.
Mhm.
Aber ich kann dem Spieler ja nicht den Ball von der 3 wegnehmen und sagen, du darfst jetzt auf der 5 weiterspielen. Deswegen heißt die Regel, darf sich aussuchen, ob er auf der 5 wieder startet oder dort weiterspielt, wo der Ball ist.
Also auf der 3.
Ja, würde ich mich zumindest für entscheiden.
Gutes Beispiel, gibt es auch immer wieder fragende Gesichter, wenn ich das so beobachte bei dieser Situation. Dann auch oft natürlich Kulanz des Gegners, der sagt, ja, mach nochmal, aber nur noch einmal.
Ja.
Aber das hat unser Schiedsrichter Obmann jetzt nicht gesehen.
Ja, aber gehört. Aber das hast du aber auch nur oft nur in den unteren Ligen tatsächlich.
Ja.
Dass die sagen, okay, hier Anschluss ist, wenn der den Ball einmal auf der 5 unter Kontrolle bekommen hat. Also unter Kontrolle angestoßen.
Was gibt's denn noch so für gefährliches Halbwissen?
Ja, ich kann mich, wo wir vorhin noch kurz drüber gesprochen haben, die Einmannpassregel im Doppel,
zum Beispiel immer wieder spürt.
Leuchtende Augen.
Ja, lustigerweise hast du. Also, wir hatten ja das Thema auf der Leo WS und du warst der Einzige, der uns das in zwei knackigen Sätzen und Worten beantworten konnte. Und das finde ich also spannend an dem neuen Regelwerk, weil das halt viel, viel präziser ist. Das war allen Leuten so, oh ja, das weiß ich jetzt auch gar nicht genau. Und das war halt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und deswegen finde ich es gut, dass es sowas gibt.
Also wie ist die Situation? Wo ist der Ball?
Na, wenn der Ball auf der 2. Wenn der Ball im Doppel auf der 2 liegt, also quasi geführt ist, weil man ihn ja kontrolliert, und du ihn direkt an die 5 spielst und die 5 mit einer intuitiven Bewegung oder einer gewollten Bewegung den Ball weiterspielt, ist das ein Einmannpass. Wenn du auf der 2 einfach den Ball rausschießt und du würdest ihn gegen eine hochgeklappte 5 schießen und der Ball fliegt zurück und diese 5 hat sich dabei nicht bewegt, dann ist keine intuitive Bewegung vorhanden, dementsprechend auch kein Einmannpass, weil kein gewollter Vorteil quasi versucht wurde zu generieren.
Jede aktive Bewegung zum Ball.
Eigentlich total klar.
Ja, natürlich sind diese Grundsätze sind eigentlich klar, aber die Kunst ist es ja dann nicht, die Regel zu kennen oder den guten Einmerksatz, sondern in den 0,5 Sekunden, in denen das passiert, zu erkennen, was passiert ist, das zu bewerten und dann das Spiel zu unterbrechen oder nicht. Ja. Ne? Also die Kunst nochmal, ihr seid normal als Spieler am Tisch oder der Schiedsrichter ist am Tisch und trifft eine Entscheidung.
Dann, mir fällt noch eine Frage gleich ein. Ja. Nächstes Thema, dritte Bandenberührung auf der 5.
Oh, da habe ich auch noch was zu.
Ist ja ein Foul, aber man darf doch mit der Berührung noch den Ball spielen.
Nein.
Oh, danke.
Denn in den Regeln steht ganz klar, wenn der Ball das dritte Mal die Bande berührt, darf es nur innerhalb eines Passes sein. Oder einer Schussbewegung in dem Sinne.
Innerhalb eines.
Ja, also zweimal ranspielen und dann machst du einen Brushpass an die Bande runter.
Zum Beispiel einen Brushpass an die Bande, ein Stickpass an der Wall quasi lang, weil du nicht genau sagen kannst, ob der jetzt vorher an der Wand war oder, ne, das ist halt schwierig. Was nicht geht, ist ein Slingpass ins Feld.
Ja.
Das ist eine dritte Bandenberührung und viele sagen halt, naja, aber ich habe ja die beim Pass die dritte Berührung gemacht, dann ist das bestimmt okay. Das geht halt nicht. Genauso also, wie den Ball das dritte Mal gegen die Bande rollen zu lassen. Früher war es möglich, den Ball das dritte Mal gegen die Bande rollen zu lassen und ihn nicht mehr zu spielen, ihn dann quasi unter der 5 ausrollen zu lassen und das Timeout zu nehmen.
Ah, ja.
Früher war das möglich, heute geht das auch nicht mehr, weil die Regel besagt, dass wenn er das dritte Mal die Bande berührt, es quasi ein Foul ist.
Also immer dann stehen bleiben als Verteidiger an der Bande, wenn der Ball das dritte Mal die Bande berührt. Weil dieser eine Stickpass ist ja noch möglich.
Ja, also richtig. Richtig. Oder mit natürlich.
Also ich als Verteidiger habe das natürlich gleich.
Du kannst ja das mal ein bisschen mit Yoshi ausdiskutieren und vielleicht fängst du ja den einen oder anderen Kantenpass in dem Moment, wenn du eigentlich glaubst, dass der Stickpass kommt.
Ah, okay.
Ja.
Also man muss genau hinschauen. Ja, okay, sehr gut. Dann haben wir diese drei Bandenregelungen auch geklärt.
Ja, ich finde es leider nicht. Ich hatte noch irgendwas gefunden, dass wenn auf der 5 Timeout und der Ball ist quasi an der Bande eingeklemmt und muss befreit werden, dann kann, bis er freigespielt wird, irgendwie an der Bande rumgeeiert werden. Das zählt nicht zu dem Ball.
Richtig, da fragen mich tatsächlich auch immer viele, wo man das denn dran festmacht. Und ich empfinde das relativ einfach. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, den Ball sauber von der Bande wegzuholen, das heißt, er liegt so nah dran, dass ich nicht mit der Figur so an den Ball rankommen, dass ich ihn in meine Richtung bewegen könnte. Für mich zählt da zum Beispiel die Kante auch zu. Da kann man halt nicht sagen, naja, erst wenn ich wieder ganz dahinter komme, dann ist er weg. Sondern wenn er so weit ist, dass ich durch ein normales Spielen den Ball quasi nach vorne, hinten mäßig wieder in meine Richtung bewegen könnte, dann war er weit genug von der Bande entfernt. So ist die Auslegung, wie eigentlich alle guten Schiedsrichter das sehen.
Spannend, das spiele ich tatsächlich selber anders, weil ich da immer dachte, das zählt auch schon zu einer Bandenberührung. Also dass man versucht mit einem dann so einem gezielten Schnellen, dass er dann von der Bande weghüpft und dann fange ich erst wieder an.
Ja, das wäre ja möglich, aber wenn du jetzt das nicht stark genug machst und der bleibt wieder dort genauso liegen, dann wäre halt, ist halt die Diskussion, war der jetzt schon weit genug weg und da es nicht war und du ja immer noch nicht die Möglichkeit hast, den Ball zu spielen, kannst du ihn halt nochmal versuchen, von der Wand wiederzuholen.
Ja, aber ich, also ne, was ich mal meine ist, also ne, der liegt jetzt oben an der Bande, das passiert aber, dass ich fange den gegnerischen Pass ab und dann stoße ich den quasi von der Bande weg und dann habe ich für mich aber den Bandenzähler schon um einen erhöht, was ja falsch ist.
Richtig.
Weil wenn ich dann wieder quasi den Ball ins Spiel gebracht habe, dann habe ich wieder null.
Ja.
Spannend. Habe ich auch so vorher überlesen. Du hast noch eine Frage.
Ja, ich habe lange überlegt, jetzt ist mir wieder eingefallen. Das ist so faul. Dadurch, dass ich auch manchmal Zeitschiri mache, ich durfte ja mal auch schießen, aber ich wurde wieder herabgeschoben. Das ist eine andere Geschichte, das ist historisch. Kommen wir nachher später nochmal zum Schiedsrichterwesen. Gut, wenn ich mal gefragt werde, ob ich die Zeit nehmen kann, mache ich es gerne. Aber was ich mich immer frage, wann wird die Zeit gestartet?
Auf der 5, eine Sekunde nach Berührung der zweiten
Figur. Also nach dem Anspiel sozusagen, ja.
Eine Sekunde nach Berührung der zweiten Figur. Das heißt, wenn ich, auch, ja, wenn ich auf der 5 angefangen habe, ne, also beim normalen Ready-Protokoll, dann spiele ich ab 21 und dann geht die Zeit los. Ja. So, wenn ich normal im Spiel den Ball blocke und der bleibt liegen und oder ähnliches, dann geht die Zeit in dem Moment los, in dem ich das erste Mal die Chance habe, den Ball zu kontrollieren.
Okay.
Das heißt, zum Beispiel, wenn der Ball hinten an der 2 im Bereich lang rollt von Anfang an, weil der da hingeflogen ist und rollt dann da lang, dann fängt die Zeit nicht an. Sobald ich die Möglichkeit aber habe, ihn zu bekommen, geht's los. Auch wenn der Ball sich noch zum Beispiel sehr schnell dreht und man lieber warten möchte, weil man nicht weiß, wenn man da jetzt drauf hast, wo er hingeht. Aber sobald ich die Möglichkeit habe, geht auch schon die Zeit los.
Also es ist auch wieder ganz bisschen Ermessen des Zeitschiris.
Ja, also wir reden von
was, Zehntern,
ja. Ja, wir reden davon von irgendwas zwischen 0,1 und 0,5 Sekunden. Und ich würde behaupten, dass in der Menge wird jetzt nicht ausmachen, ob da ein Spiel entschieden wird.
Und dann die anschließende Frage, wenn jetzt der Schuss kommt und in dem Moment vibriert meine App oder sonst was, ist das dann also gleichzeitig sozusagen Schuss und
Zeit? Wenn du als Zeitschiedsrichter am Tisch stehst und deine App vibriert, solange der Ball noch auf der Stange war.
Aber im Schuss jetzt?
Wenn der Ball, also weiß ja nicht, was du schießt, wenn du Slingshot schießt, dann kannst du halt anfangen mit 3 Übersteigern, war der Ball dann halt irgendwie 2 Sekunden unterwegs.
Ja, sagen wir mal, wenn der Ball gerade die Figur verlässt.
Wenn der Ball den Kontrollbereich der 3 verlassen hat, dann ist quasi die Zeit, also wird die Zeitzählung beendet.
Kontrollbereich, okay. Mhm. Also könnte man das als Zeitfoul werten.
Wenn der Ball die Stange noch nicht verlassen hat, nach 15 Sekunden, ja,
das ist muss halt so.
Sollte man das machen, wenn man, auch wenn die App nicht vibriert, aber die Zeit abgelaufen
ist. Ich fühle mich wie auf so einem Bazar gerade.
Das ist so ein Punkt. Ne?
Ja, es ist ja eigentlich, also um das jetzt vielleicht nochmal kurz aufzuschlüsseln, ist ja eigentlich traurig, dass wir uns im Tischfußballsport noch so um die Regeln unterhalten, aber auch wichtig. Also
wieso ist das mit jedem Sport ja so?
Ja, das Regelwerk ist aber auch noch nicht so alt, 2007, also unser Sport ist ja noch recht jung. Ein Regelwerk definiert immer einen Sport und der wird jetzt vielleicht gerade mal 12 Jahre gelebt. Und da gab es ja auch diverse Änderungen, beziehungsweise wir kennen die Historie noch, wir haben noch nicht über die Historie gesprochen übrigens, Hannes, aber es gibt ja unheimlich viele Regelwerke auf dieser Welt. Und wir reden ja momentan vom ITSF, also vom internationalen Regelwerk. Ich meine, was im Schul-, im Jugendhaus oder sonst wo gespielt wird, mit Torwart-Tor zählt doppelt oder so, das sind natürlich noch ganz andere Geschichten.
Oder in der Kneipe.
Ja, okay.
Also ich habe noch eine Frage zum Regelwerk, aber nur weil ich es ja auch gelesen habe. So, du hast ja bestimmte Fouls, die vielleicht auch gar nicht so oft vorkommen. Deswegen die Frage, weil wir es ja auch letztes Mal schon berichtet haben, wie oft hast du so eine medizinische Pause oder ein Medical, wie es im Englischen heißt? Weil wir hatten das, den Fall jetzt ja, dass wir das einfach mal gemacht haben oder hatten. Wie oft kommt sowas vor? Gagsen.
Also ich bin jetzt circa 4 bis 5 Jahre aktiv als Schiedsrichter unterwegs und auch wirklich auf jedem Turnier, wo ich eigentlich bin, stelle ich mich als Schiedsrichter zur Verfügung.
Ja.
Und in der ganzen Zeit habe ich 3 Medicals hinter mir.
Boah.
Tatsächlich. Wobei ich sogar schon, 4 muss ich sagen, weil ich 1 schon selber im Team hatte.
Ein Medical darf dann bis zu 60 Minuten gehen?
Ja.
Und ja.
Muss aber von der Turnierleitung quasi genehmigt werden in dem Sinne.
Das war unser Fehler. Also man hätte uns...
Hätten wir uns bestrafen können.
Ja. Ging direkt ins Bad. Das Auge gekühlt.
Ja, gut. Ja, im Deutschen wird das dann als Pause, wird das normale Timeout auch als Pause
beschrieben? Oh, gute Frage. Ja, warte. Gibt es auch ein... Ja, es gibt kein Timeout in der Definition. Also ist es dann Pause. Eine zeitkontrollierte Zeitspanne, in der das aktive Spielen vorübergehend ausgesetzt wird.
Das wissen ja auch nicht viele. Habe ich auch spät gelernt. Im Doppel, ne, wenn der Ball bei meinem Stürmer jetzt liegt, wenn ich in der Verteidigung bin, dann darf ich, wenn der Ball ruht, auch Timeout.
Das ist richtig. Jeder am Tisch hat, jeder am Tisch, der zu dem spielenden Team gehört, sagen wir so, hat das Recht, ein Timeout zu callen. Und sobald der Ball nicht im Spiel ist, also außerhalb, Ball im Aus, hat jeder das Recht, ein Timeout zu callen.
Das ist aber auch neu, ne? Da wird, also bei PvP ist das, glaube ich, nicht so, oder?
Das ist richtig, ja.
Genau, weil das wurde mir nämlich auch schon gecallt.
Wenn der Ball jetzt rausfliegt.
Genau, der Ball ist raus, der Gegner, also ich schieße, der Ball fliegt raus, der Gegner
kriegt den Ball. Der Ball liegt tot auch.
Nein.
Ball, genau.
Der Ball ist tot und Ball im Aus sind zwei verschiedene Dinge. Weil bei Ball ist tot könnte ja, du könntest den Ball zwischen deiner 3 und der gegnerischen 2 verlieren und der würde tot liegen bleiben. Dann würde er auf die gegnerische Verteidigerreihe gehen und dann wärst du nicht im Ballbesitz, um das Timeout auszurufen und der Ball wäre nicht im Aus.
Aber wenn der Ball rausfliegt, gibt es doch auch einen Ballbesitz.
Ball im Aus ist was anderes als Ball im toter Ball.
Okay.
Ist in den Regeln auch deutlich geregelt.
Okay, also sehr gut. Also toter Ball und der Ball fliegt raus. Das sind wirklich zwei verschiedene Dinge demnach.
Das wusste ich auch noch nicht. Oh Mann.
Sehr gut. Wir lernen heute nur.
Okay, wollen wir mal auf die Geschichte eingehen? Also das Regelwerk, also dieses Standregelwerk wurde jetzt von Tom Joar verfasst. Wer ist Tom Joar?
Das ist irgendein Spieler in Amerika.
hat er damals in der Nationalmannschaft gespielt? Dann hätte er hier auf den Tisch unterschrieben.
Das denke ich, aber...
würdest du übrigens öfters auf diesem Tisch spielen, dann würdest du auch mit dieser Bandenberührung das öfters mal Probleme haben.
Ja,
beim Tornado liegt der Ball sehr gerne.
Der Tornado leider nur Deko.
Genau, jetzt zurück zu Tom Joar.
Für mich auch, Tom Joar ist einer der Leute, die die ersten Regeln verfasst haben, mit, ich glaube, Juri Otten zum Beispiel noch zusammen auf der Seite zu sehen und Fred als die drei International Schiedsrichter mit den 2 Sternen. Soweit ich mich gerade richtig erinnere. Ich glaube, David Detre hat auch noch 2 Sterne. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Aber stimmt, Frédéric Collignon war damals auch dabei, ne? Mhm. In der Regelfindungskommission.
Richtig, genau.
Rules Commission.
Rules Commission ist es heute. Da gibt es die Rules und die Referees Commission.
Wo ist der Unterschied?
Die einen machen die Regeln und die anderen sagen, wie die Schiedsrichter sie umsetzen sollen und wie man sich quasi auch benimmt, um wie auch Schiedsrichterwesen abseits von Regeln funktioniert, wie man sich zu verhalten hat und oder ähnliches.
Okay, also ich habe in diesen Standardspielregeln, die wir jetzt ja vor uns hier liegen haben, da sind aber auch schon teilweise so Interpretationsfragen direkt mit drin, beziehungsweise Antworten.
Ja.
War das vorher nur im Rahmen dieser Referee Commission oder... Also wird das irgendwie kommuniziert oder ist das einfach quasi...
Also es gibt in Deutschland Leute, die dieser Referee Commission angehören.
Ja.
Und wir haben, die Referees haben in Deutschland ein Forum sich gesucht. Es ist eine Facebook-Gruppe geworden. Und in dieser Facebook-Gruppe wurden Regeln, ich sage mal, diskutiert. Manchmal weniger konstruktiv als mehr destruktiv.
Ist das diese DTFB-Schiedsrichtergruppe oder was?
Ja.
Oh ja, die ist spannend.
Ja, genau. Und,
darf da jeder rein oder dürfen nur Schiris rein?
Nein, eigentlich dürfen nur Schiedsrichter rein. Und eigentlich wird man auch eingeladen.
Oh. Wie bin ich denn da reingerutscht?
Du hast einen Schiedsrichter...
Nee.
Ist das Dings gemacht?
Nee, ich wollte immer einen machen. Ich habe mich auf jeden Fall 20 Mal schon für angemeldet, aber jedes Mal kann ich nicht.
Bin
tja, bye bye. Facebook-Gruppe.
Ich werde dich da wohl gleich rausschmeißen.
Das ist ein Quell ewiger Freude tatsächlich.
Ja. Nein, auf jeden Fall wird es normalerweise diskutiert. Und wenn dann mehrere Schiedsrichter, die auch, sagen wir mal, das Spiel verstehen und in den letzten Jahren viel für den Tischfußball getan haben und für diese Regeldurchsetzung, sich vielleicht mal nicht einig sind, wie es ist, dann stellen wir fest, dass wir über Dritte, beziehungsweise auch Leute, die in dieser Gruppe aktiv sind, die Frage an die Rules Commission, an Tombion und Dan Barber, glaube ich, weitergeben und dann eine Aussage bekommen, wie die Regel gemeint ist und wie die Auslegung ist. Und so geben wir das dann in die Gruppe zurück. Und manchmal reicht das noch nicht, dann wird immer noch weiter diskutiert, wo wir dann manchmal eine Regel vorschieben müssen mit, aber so ist es jetzt. Egal, wie du es dir denkst. Viele kommen halt mit dem, aber das macht ja gar keinen Sinn. Ja, das mag für dich vielleicht so sein, aber für die anderen 80 macht es irgendwie Sinn. Dann muss man mal zurückstecken.
Ja, Regeln sind dann ja immer irgendwie auch ein festgeschriebener Kompromiss oft.
Können ja noch über Fußballabseits diskutieren.
Ja, ich glaube, das wird irgendwie
ein Handspiel.
Genau, was ist das Abseits des Fußballs? Ist das die drei Banden Berührung oder
das Anschlagen?
Ich denke, das Anschlagen.
Das Anschlagen,
ja. Ich denke mit Anschlagen und war der Ball drin, haben wir Handspiel und Abseits definitiv.
Oh ja, war der Ball drin.
Äquivalent gefunden.
Schönes Thema, ja. Ja, war der Ball drin? Auch vielleicht nochmal, um das zu präzisieren oder hier kurz zu thematisieren. Nein. Ist es richtig, wenn er mit dem vollen Umfang hinter der Linie
ist? Mit dem vollen Umfang hinter der Linie.
Diesmal war ich richtig.
Ja, stark. Denn da ist tatsächlich dein Tornado, den du hier hast, mein Lieblingstisch zu. Denn innerhalb des Tores sind die Tischplattendichte der Wände ist nur ungefähr im Finger breit. Und wenn der Ball wirklich komplett hinter der Linie ist, trifft er meistens die innere Kante. Das ist ein Hohlraum hinten dran.
Ja.
Und der fliegt halt eher rein als raus. Deswegen kann man auf dem Tornado relativ einfach sagen, ob ein Ball drin war. Kannst du heute auch mal den Tisch abräumen und feststellen und mal ein paar Bälle hin und her rollen.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in unserem...
Du hast aber eher aufgebaut.
...in Kikariki jetzt Podcast erwähnt hat. Aber mir kam auch mal die Idee, dass bestimmte Tischhersteller jetzt, zum Beispiel Leonard, einfach das Tor vergrößern könnten.
Ja. Okay. Das ist richtig. Man könnte aktiv was dafür tun, dass diese Diskussion nicht so stattfinden. Das ist richtig.
Okay. Bevor man jetzt irgendwie Torlinientechnik erfindet.
Ja, mal den einfachen Weg gehen.
Wird jetzt ja auch schon gefordert. Ja, spannend. Aber hier wird auch in dem Regelwerk auch nochmal differenziert zwischen Anschlagen und Anstoßen. Also ein Stoß und ein Schlag heißt es genau. Also das eine ist halt nur ein Schlag, wahrscheinlich... wahrscheinlich kann man nur sagen, weil das ist halt nicht so hundertprozentig, das ist ja auch immer so eine Grauzone.
Ja, du kannst tatsächlich, ich habe das jetzt in der deutschen Fassung noch nicht gesehen, aber in der englischen Fassung ist von wirklich Medium and Strong Hit die Rede. Und
so ist auch beschrieben hier.
Ja, und ich finde, also ich empfinde das eigentlich relativ einfach. Ein leichter Schlag muss im Timing und wirklich genau in dem Moment richtig kommen, damit er das Spiel beeinflusst und die Möglichkeit nimmt, dass der Spieler den Ball kontrolliert. Ein mittlerer Schlag kann von mir aus fast immer eigentlich das Spiel irgendwie in irgendeiner Form beeinflussen. Und ein harter Schlag kann schon muss nicht nur durch den Schlag quasi beeinflussen, sondern auch durch das Geräusch dann, dass man nicht dorthin fährt, wo man eigentlich hinfahren wollte, was dann zur Ablenkung führt.
Okay. Aber Schlag ist dann schon praktisch physikalische Übertragung,
richtig,
dass man den Ball verliert. Ne? Das ist
richtig.
Ja letztendlich.
Ja.
Okay. Was ich oft sehe und selber auch mache, das wäre ja, ich vermute auch ein Foul, ist ja dieses, also man ist irgendwie in so einer aufgehitzten Situation, man spielt den dritten Satz und
Best of five?
Ja. Offensichtlich und muss auch nicht. Und, aber es könnte besser falsch sein. Also es ist halt sehr angespannt. Also alle sind halt irgendwie heiß und dann man hat ja sich irgendwie eingegroovt als Gegner ja auch. Man spielt die Partie ja zusammen und dann merkt man selber, dass man halt zu hart an die Bande gefahren ist. Der Gegner den Pass trotzdem gefangen. Dann gibt es viele und das mache ich halt auch, die dann auch einmal klopfen und sagen, von wegen, ja, mir ist bewusst, dass das zu stark war. Ich mache es nicht nochmal, um diese Diskussion direkt zu vermeiden. Das wäre ja technisch gesehen eigentlich ein Foul, weil ich den Tisch berührt habe.
Ja.
Würdest du das callen?
Also, würdest du das callen, ist halt eine schwierige Geschichte, einen Schiedsrichter zu fragen. Im Prinzip call ich alles, was in diesen Regeln steht und habe da auch keine Diskussionsgrundlage.
Also ist die Antwort ja.
Richtig, genau. ob man jetzt wieder logisch darüber nachdenkt, ob das wichtig ist in dem Moment in den Regeln, ist halt sowas klar dann definiert wie hineingreifen in die Spielfläche, fängt halt damit an, in den Korpus zu greifen. Ich kenne auch Leute, auch in unteren Ligen, die dann halt einfach wirklich mit den Fingern in den Tisch greifen und zum Klopfen, so nach dem Motto.
Ja,
ne? Ja, aber das ist, wenn der in dem Moment den Ball verliert, ist es halt eine Ablenkung. So. Und wir kommen da über verschiedene Fouls, ne? Ablenkung, hat der in dem Moment vielleicht aus Versehen sogar noch die Stange berührt, weil er geklopft hat, weil ist ja klar, dass der halt nicht an seine eigenen drei klopft wahrscheinlich, sondern ein Stück rüber geht und oder ähnliches. Das ist alles möglich.
Ne, also ich glaube tatsächlich an eigene drei. Also tatsächlich aus, also das ist halt immer, man hat sich ja eingewöhnt. Wenn man im dritten Satz, wo es angespannter werden könnte, ist, dann weiß man ja auch, wie der Gegner spielt. Wenn ich jetzt einen Gegner habe, der halt passt und sofort schießt, dann würde ich halt auch nicht klopfen, weil das würde ihn ja ablenken. Aber die meisten legen sich dabei ja hin,
genau,
gucken, bringen da hin und dann haben die so einen Moment und dann klopft man und meist nickt der Gegner sogar noch und sagt, okay, ja, alles klar. Und dann kann man zusammen dieses Spiel irgendwie durchmanövrieren. Mit Schiri nicht zu empfehlen, offensichtlich.
Mit Schiri nicht zu empfehlen.
Auf keinen Fall. Also es ist letztendlich eine Ablenkung. Ich meine, man bringt den anderen Gegner Spieler ja auch raus, sozusagen.
Ja, natürlich, aber ne, dann musst du das erstmal noch für eine Ablenkung wieder empfinden, wo wir an diesem Punkt sind.
Oh Gott, oh Gott.
Aber die für mich als Schiedsrichter ist die, wenn ein exzessives Klopfen quasi passiert.
Exzessives Klopfen, das möchte ich bitte auch definiert haben.
Also eine wiederkehrende Bewegung mit einer gewissen Stärke, die zu einer Ablenkung führen kann oder zu einem Ballverlust.
Mit mittlerer Geräuschentwicklung.
Mit mittlerer Geräuschentwicklung an sonnigen Tagen.
Ja.
Ne? Dann würde ich den Spieler auch darauf hinweisen und ich bin jemand, ich lieber erst einmal was dazu sagen und ihm darauf hinweisen, dass es zu Problemen führen kann. Und damit das im frühmöglichen Phase schon abgestellt werden kann. Ich würde auch nicht im dritten Satz dann erst anfangen, wenn er dann klopft.
Dann würde ich mal vorschlagen, dann kommen wir doch mal zu dem spannenden Thema Schiedsrichter und Spieler. Tischfußball ist ja grundsätzlich, wird gespielt ohne Schiedsrichter und ich sehe dann doch oft die Problematik, man ist dann doch überrascht als Spieler beziehungsweise auch als Kommentator. Da steht jetzt plötzlich ein Schiedsrichter und der sagt plötzlich was. Wie ist da die Akzeptanz bei den Spielern? Du hattest vielleicht am Anfang schon irgendwie erwähnt kurz, oder beziehungsweise was muss passieren im Tischfußballsport, dass wir da irgendwie näher rücken? Vielleicht so ein Appell an die Spielergemeinschaft.
Ein Appell an die Spielergemeinschaft. Ich habe tatsächlich gerade vor leider nicht allzu langer Zeit diesen Appell im Schiedsrichterforum schon kundgegeben. Ich sehe es immer noch so, dass man bei relativ vielen Sachen die Kirche im Dorf lassen muss und dass Logik und Respekt und Verständnis den Leuten gegenüber viel wichtiger ist als alles andere. Starke Bewegung, Hannes, vielleicht.
Ja, ich habe es auch schon leider anders erlebt.
Ja, natürlich. Ich sage ja auch, ich rede hier von der Utopie, wie ich es gern hätte.
Ja, ist okay.
Ne? So, und wie soll man sich verhalten? Dass jeder sich immer irgendwie anders verhalten kann, ist leider gang und gäbe. Aber das wollen wir ja gerade nicht. Und deswegen versuchen wir eine Schiedsrichterentwicklung ja auch zu haben, weil im Optimalfall haben wir ja bei jedem wichtigen Spiel dann Schiedsrichter, die das pfeifen.
Wie ist es denn? Also wenn jetzt dann ein Schiedsrichter am Tisch ist, wann darf ich denn als Spieler überhaupt interagieren? Wir kennen es ja vom Fußball, die Unsitte, dass eigentlich alles kommentiert wird.
Ja.
In anderen Sportarten ist es ja so, sobald irgendwas gesagt wird, ich glaube beim Rugby oder so, fliegst du sofort raus. Ne?
Richtig, also, direktes Ansprechen des Schiedsrichters.
Wie ist das beim Tischfußball? Wann darf der Spieler vielleicht was sagen?
Also ich empfinde es okay, wenn ein Spieler mich irgendwie fragt, was ich gerade gecallt habe und ich dann sage, ich sage dann hier Stopp und würde ja zum Beispiel nur sagen, Ball auf die drei. Und wenn er dann zu mir sagt, warum, sage ich, weil du da und da angeschlagen hast. Das ist für mich völlig legitim. Ein Spieler darf nachzufragen haben. Dass der nicht jedes Mal nachfragen soll, ist eine andere Geschichte. Aber ich finde es legitim, dass jemand eine Frage gestellt, wenn er sich gerade nicht klar ist, warum was passiert. Ich sage mal so, man muss sich als Schiedsrichter den Respekt des Spielers wie auch in jeder Sportart verdienen. Wer ein unfairer Spieler ist und dann als Schiedsrichter auftritt, der wird einfach nicht für voll genommen. Wer ein schlechter Spieler ist und sich unter Elite-Spielern als Schiedsrichter beweisen will, der braucht dafür Zeit. Und dementsprechend, da sagen die Leute dann erstmal, ja, wer ist er denn? Kann er überhaupt kickern? So, weißt du überhaupt, was da passiert? Viele der Elite-Spieler sind immer noch der Ansicht, dass man, wenn man kein guter Spieler ist, gar nicht das Spielverständnis hat und oder ähnliches, so eine Situation richtig wahrzunehmen oder richtig zu entscheiden. Den sage ich immer, naja, aber in der Fußball-Bundesliga stehen da halt auch irgendwie Leute, die in ihrem Leben nur ein bisschen Fußball gespielt haben und die sehr viel Geld dafür bekommen, dass sie dann die Entscheidung auf so einem großen Platz treffen. Da ist dann viel wichtiger, sind sie lieber den ganzen Weg gelaufen, um da eine gute Sicht zu haben. Weil, dass sie dann gerade eben gucken können, das wird vorausgesetzt dafür, dass sie da rumstehen. Und so sehe ich es auch im Tischfußball. Wer kein guter Spieler ist oder auch gar keine Intention hat, gibt ja auch die Leute, also ich kenne halt auch Schiedsrichter, die wollen keine guten Spieler sein, die wollen nicht die Zeit investieren, an die Weltspitze zu kommen, die sagen sich, ich möchte ein guter Schiedsrichter werden. Warum nicht? Ja. Die muss es auch geben. Und die müssen sich tatsächlich von den Spielern dann viel anhören.
Heiko Heil zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob ich das anhören muss, aber der spielt ja auch selber fast gar nicht.
Genau, natürlich. Heiko ist natürlich im Saarland dann ein bekanntes Gesicht und gerade in dieser Saarland-Klassik-Szene auch sehr akzeptiert. Aber das musste er sich auch, ich sage mal, auf dem World Cup 2017 musste er viel ertragen, weil die Leute ihn nicht kannten. So, und da kenne ich Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, was steht denn da für einer? Und ich gesagt habe, wieso, der macht das doch super. So, ja, aber den kenne ich ja nicht.
Ne? Was bräuchten wir denn? Also ich meine, die Schiedsrichterschulung, da kommen wir jetzt gleich vielleicht nochmal drauf, wie das funktioniert, wenn man jetzt mal dann WM-Finale pfeifen will. Aber
WM, ja klar. Aber ich habe eben einen Kurs besucht und zack, WM-Finale.
Es muss aber auch ja passiert. Von den Spielern also irgendwie für die Spieler eine Schulung geben. Also muss es einfach mehr Schiris geben, damit das bekannter wird?
Nein, die Schiedsrichter müssen gut sein, wo kein Problem, ne, da wird keiner meckern. Wenn du einfach, wenn dich keiner kennt, also wir hatten jetzt ja eine gewisse Situation, die wurde ja auch in dieser Gruppe diskutiert, darüber, dass ein Spieler und ein Schiedsrichter ein bisschen misskommuniziert haben. Der eine hat sich ein bisschen angegriffen gefühlt, was eigentlich gar nicht so gemeint war, was dann so aus der Situation herauskam. Aber
die genaue Situation, ganz kurz, war ja, so habe ich sie gelesen, Schiedsrichter kommt zum Tisch, die Spieler fragen so im Sinne von, wer bist du eigentlich? Und dann fühlte sich der Schiedsrichter so ein bisschen auf den Stips getreten, meine Interpretation dessen, was geschrieben wurde. Und dann war das so ein bisschen, gab es ein bisschen Debatte.
Richtig. Aber wie du dann auch weitergelesen hast wahrscheinlich, wurde mit der Situation relativ eindeutig aufgeräumt. Und das ist ein Spieler, der halt dann nicht den Elite-Status hat, kommt aber in einem guten besuchten Challenger, muss das Halbfinale pfeifen, in dem Elite-Spieler teilnehmen. Und die fragen sich dann erstmal, wer ist er? So, und was ist dabei rausgekommen? Die haben sich zwar am Anfang gut ein bisschen kurz da irgendwie in die Haare bekommen darüber, über diese Situation. Das Spiel selber wurde aber super von dem Schiedsrichter, sag ich mal, betreut. Und hinterher gab es dann darüber auch keine Klagen, wie das Spiel verlaufen ist. Also nehmen die mit, na okay, ich kannte den nicht, aber der hat beim letzten Mal ein Spiel gepfiffen. Ne? Du musst deine Reputation aufbauen.
Haben sie sich wenigstens bedankt danach?
Man weiß es nicht. Ich werde es vielleicht nochmal in Erfahrung haben. Sollte ich nochmal zu Gast sein, werde ich genau das direkt mitteilen.
Aber ich hatte auch gerade ein lustiges Bild im Kopf, das muss ich kurz mitteilen, weil du meinst, von wegen, der hat das Spiel betreut. Danach hast du gesagt, der hat das Spiel gepfiffen. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Schiedsrichter beim Tischfußball eine Pfeife benutzt. Das ist eine richtig schrille
Fußball. Den Torwart ins Ohr.
Nicht nur das, alle, die da rumstehen, flippen ja völlig Ablenkung. Ja, egal, dann kannst du quasi, hast du immer so eine Wette. Egal, das ist... Nonsens, weiter geht's.
Ja, wie wird man denn zum Schiedsrichter? Wie pfeift man denn einen Challenger beziehungsweise dann irgendwann mal das WM-Finale? Beziehungsweise, was hast du persönlich als Schiedsrichter vielleicht Ziele? Oder willst du mal noch irgendwas, ein tolles Spiel pfeifen?
Ja, ich wollte schon immer mal ein Spiel pfeifen, Leute, die besser sind als ich.
Wirst du bei der WM
also zum Beispiel WM-Finale. Da sein?
Ja. Ah, ja, also für mich geht's dann, ich möchte international werden vom Rang, das ist ein Ziel, weil...
Das ist der höchste Rang.
Das ist der höchste Rang,
das wärst du schon.
Nee, noch bin ich National.
Mhm. Okay,
also. Aber wir fangen vorne an.
Genau, oder? Also okay. eine ich habe auch mal vorne angefangen. Im Prinzip ist es vom Werdegang so, du machst eine Schiedsrichterausbildung bei ausgewählten Personen in Deutschland zum Beispiel oder im Ausland, je nachdem. Dort gibt es einmal dann einen längeren Vortrag darüber, über verschiedene Situationen. Ich halte dann immer gern so ein bisschen einfach nur Dialog mit den Leuten, einfach, dass man darüber diskutiert, was ist einem schon mal passiert. Und durch diese Gespräche kommen immer relativ viele Situationen nacheinander. Und dann kann so eine Gesprächsrunde mit 10 Leuten auf einmal 3,5 Stunden dauern. Das mache ich ganz gerne. Und danach teile ich noch so ein bisschen mit, wie habe ich mich als Schiedsrichter auch zu verhalten und was sind als Schiedsrichter auch meine Rechte und Pflichten? So, ne, kann ich abgewählt werden auf einmal nur, weil irgendwelche Leute mich gerade nicht mögen? Sollte ich grundsätzlich das Spiel pfeifen, gegen den Gegner, gegen den ich gerade verloren habe.
Ne? Oh, da gab es ja auch schon Befangenheit.
Ja, genau. Ne? Das ist so, sollte ich das von mir aus machen? Ja. Und wenn es eine andere Möglichkeit gibt und oder ähnliches. Das sind Dinge, die man dann halt in so einer Schiedsrichterschulung quasi...
Das ist die erste Schulung.
Genau.
Und danach ist man dann was?
Assistant. Also du legst noch deine Prüfung ab, die du bestehen musst. Und dann bist du Assistant. In der Theorie bist du dann nur dazu berechtigt, Zeit zu nehmen.
Lustige Story dazu, weil beim World Cup gab es ja, hast du auch so eine Schiedsrichterschulung gegeben? Hier in Hamburg? Irgendwann drumherum gab es eine Schiedsrichterschulung.
Davor, ja.
Kurz, genau, aber das war halt irgendwie in dem Rahmen. Also,
ja.
Also nicht, dass die jetzt für den World Cup ausgebildet wurden, das wäre einfach sehr schnell gewesen, sowas nicht gemeint, sondern es gab nur eine Schiedsrichterschulung im Rahmen des World Cup, weil viele da waren, gefühlt. Das waren auch viele da. Und einige Helfer haben das auch mitgemacht und waren dann ganz überrascht, dass es eine Prüfung am Ende gab und haben die, glaube ich, auch nicht alle geschafft tatsächlich.
Ja, das wird so gewesen sein. Ja,
und
okay, Prüfung, um sich das kurz vorzustellen. Genau. Also
es ist ein Test mit 30 Fragen, wovon 10 sehr leicht sind, 10 sind okay, 10 sind schwierig und du musst 23 Punkte erreichen.
Also so wie die Führerscheinprüfung dann, um Assistant zu werden, dann darf man Zeit nehmen?
Dann darfst du Zeit nehmen, ich sage auch den Leuten immer ganz klar, wenn kein anderer Schiedsrichter da ist, darfst du gerne ein Spiel pfeifen. Ne? Also...
Und wenn die Spieler das am Tisch dann sozusagen...
Nein, wenn die Turnierleitung dich einsetzt. Ob ein Spieler das akzeptiert oder nicht, kann er sich gerne bei der Turnierleitung drüber beschweren. Wenn die Turnierleitung sagt, dass dieser Mensch das Spiel pfeift, dann pfeift dieser
sehr
Mensch
gut,
das Spiel.
Ja. Sehr gut,
das heißt, sehr wichtig. Ja. Das heißt also, ich könnte doch, wenn ich jetzt einfach diese Prüfungen belege und alle anderen Internationals und Nationals sind auf dem World Cup in einem Spiel, könnte mich die Turnierleitung, also Carsten Kucker vermutlich, nominieren, das Finale zu pfeifen.
Jetzt haben wir ein Problem, Carsten Kucker ist National, vielleicht sollte er dann das Spiel pfeifen.
Okay, aber bevor wir zu dem Weltmeisterschaftsfinale kommen, ich hab mich heute heiß gemacht. Also jetzt bin ich Assistant. Es ist denn der normale Weg. Ich schieße jetzt, also per Zeit nehme ich ein paar Spiele. Also ich nehme die Zeit für ein paar Spiele. Und was ist die nächste Stufe dann?
Du sollst nicht nur ein bisschen Zeit nehmen, du sollst vor allen Dingen sollst du gucken, wie erfahrene Referees Spiele leiten. Du sollst halt, während du Zeit nimmst, auch erkennen, deswegen hat er jetzt gerade kein Foul gepfiffen oder der hat jetzt, lässt ein bisschen mehr spielen, weil beide auf den Tisch einhacken wie die Wahnsinnigen und oder ähnliches. Wie gehe ich mit den Leuten um, falls es mal zu einer Diskussion kommt? Ja, also du sollst an einem aktiven Spiel teilnehmen in dem Sinne und gucken, wie jemand, der Erfahrung hat, sich verhält. So, um diesen, ich sag mal, den Umgang einfach am Leben Objekt zu lernen.
Zu trainieren, ja.
Genau. Ne? Und dann bist du im Normalfall, fragst du dann deinen Obmann, das reicht schon nach dem Motto, sagst ihm, du hast jetzt da und da sehr viel Erfahrung gesammelt und du würdest gerne mehr machen, du möchtest jetzt Regional werden, dann kann er dich prüfen.
Regional.
Ja.
Also Assistant,
Regional, National, International.
Ja. Und beim International gibt es dann nochmal?
Ein Stern, zwei Sterne.
Okay, sind was die ist beiden. Das nochmal?
Ein Stern ist quasi der normale International, der erste Rang. Und zwei Sterne, wie gesagt, sind halt nur nicht mal eine Handvoll Leute. Das sind die Leute, die die Regeln gemacht haben.
Die einfach viel Erfahrung haben über Jahre, oder?
Ja, nennen wir es so. Oder ich nenne es historisch gewachsen.
Okay.
Was man jetzt dazu sagen kann, ist aber, dass mit dem Streben von Tischfußball dem Deutschen Olympischen Sportbund quasi entgegenzukommen und das auch natürlich auf der Welt ein bisschen größer zu gestalten, gibt es da für Schiedsrichterwesen tatsächlich noch eine Regel, dass es drei nationale Ränge geben soll, die der nationale Verband quasi Schiedsrichtern bestimmen und ausbilden kann. Okay. Und dass es im internationalen Bereich dann nochmal drei unterschiedliche Stufen geben muss, wo es quasi jetzt darauf hingeht, wie teilen wir unsere Internationals nochmal in drei Höhe, also in drei Ränge auf.
Also gibt es dann wahrscheinlich da auch nochmal eine Umstrukturierung.
Ja. Ich sag jetzt einfach mal nur, das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass es dann sowas wie den International, den Continental und den World Referee so World etwas geben Referee. Wird.
Okay, das wäre jetzt auf internationaler Ebene, dann auf
nationaler Ebene. Und bei uns bleiben unsere drei Assistant International.
Ja,
es geht nur darum, welche Stufen ein Land vergeben darf und welche Stufen dann quasi ein Dachverband wie der ITSF dann den Leuten geben muss.
In der Hinsicht, das finde ich ganz interessant, weißt du denn da zufällig dann auch, ob das für alle Länder so ist? Also ob alle,
für jeden, der den
also ITSF... jeder Olympischer Sportbund verlangt diese drei Levels
genau.
auf Landesebene? Oder auf,
ja, genau. Und jeder, der den... der die ITSF-Regeln benutzt und danach spielt, muss auch quasi dieses Schiedsrichterwesen dann so benutzen.
Ich meinte jetzt im Zusammenhang mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, also Deutschland würde ja, oder der DTFB will ja vielleicht dem Deutschen Olympischen Sportbund beitreten. Der schreibt jetzt vor, dass man drei nationale Levels braucht. Ist das für die anderen Länder auch so?
Ja, muss es. Muss es eigentlich geben.
Sehr gut. Ich muss mal husten.
Dann huste. Für alle, die es nicht gehört haben, Jan hat gehustet.
Sehr gut. Und dann dauert es in der Regel, also du bist jetzt National.
Ja.
Und dauert es in der Regel, du hast jetzt gesagt, 4 Jahre bist du jetzt schon dabei in dem
Ich wirklich Business. Aktiv pfeife. Aber wir haben gerade 2 schöne Beispiele, die wirklich vom Assistant bis National das auch gerade durchlaufen haben in dieser, ich sag mal, verbesserten Schiedsrichterphase, wo wir schon versucht haben, da viel Struktur reinzubringen. Das sind hier Ilja Pavkovic und Maximilian Tölke, die beide National sind und auch eine richtige National-Prüfung in dem Sinne jetzt nach den neuen Standards schon abgelegt haben. In dem Sinne.
Sehr gut.
Wie wird man denn, also wie kommst du jetzt in den nächsten Rang? Also wie wirst du jetzt international einfach durch Spiele pfeifen?
Ich muss Erfahrung haben und...
Das kann ja subjektiv sein.
Ja, Sichtbarkeit. Das heißt, Leute, die was zu entscheiden haben, müssen Kenntnis von dir bekommen. Das können sie entweder dadurch bekommen, dass du dich halt selber sichtbar machst oder dein Schiedsrichter, ob man darauf hinweist, also ich in meinem Fall jetzt zum Beispiel Heiko Heil darauf hingewiesen habe, dass Maximilian Tölke ein sehr guter Schiedsrichter ist, sich sehr engagiert und dass er den Rang National verdient hat durch seine Erfahrung und durch seine Fähigkeiten. Dementsprechend wurde dann mit ihm ein Termin vereinbart, wo wir dann bei der DM quasi mit Lupo, Heiko und ich zu dritt die Prüfung abgenommen haben, damit der National wird. Da kommen dann richtig, richtig, richtig schöne Fragen, die man dann mal so stellt und die dann beantwortet werden
müssen. Kannst du da eine von verraten oder das ist geheime Fragen?
Das sind geheime Fragen.
Wirklich? Das ist ja schon wieder mit den Freimaurern.
Ja, es sind Prüfungsfragen letztendlich. Wir haben Dokumente, beziehungsweise da auch, falls das hört, Heinz Kiesling hat sehr viel Material gespendet, die er sich über die Jahre selber erarbeitet hat an Fragen, die wir dann durchgeguckt haben, was man da zum Beispiel alles für verwenden kann, wo wir versucht haben, da uns Ideen rauszusammeln, wie man denn so eine Prüfung aufbauen könnte.
Ich vermute mal, Deutschland ist jetzt auch, oder der DTFB oder diese Strukturen sind auch wieder sehr weit. Wie ist das da bei anderen Ländern? Also wahrscheinlich Amerika durch Tom Jor, vielleicht auch zumindest für ein paar Personen weit, aber wie sieht es in anderen Ländern aus?
Hast du also einen Überblick? Aus Amerika kann ich das gar nicht sagen, weil ich noch nie vor Ort war und auch bis jetzt von den amerikanischen Schiedsrichtern nur 2 wahrgenommen habe, in dem Sinne. Auf dem World Cup 2017 ist mir aufgefallen, dass tatsächlich wenig Länder gute Schiedsrichter stellen. Also ich habe da...
Gute oder überhaupt?
Gute und überhaupt tatsächlich. Okay, genau. Also ich habe tatsächlich, da ich ja mit viel die Verteilung gemacht habe und die so ein bisschen Lupo im Head-Off geholfen habe, gesehen, dass Leute gerne schießen und andere wirklich getreten werden müssen, damit sie auch mal was tun. Und wenn man sich überlegt, dass ich glaube jetzt auch in der Bundesliga zum Beispiel, jeder musste ein musste jeder der Mannschaften, die in der Aufstiegsrunde mitspielen, einen Schiedsrichter benennen, der dann da zur Verfügung steht, falls es dazu kommt, dass ein Unabhängiger aus einem anderen Team quasi gebraucht
wird. Egal in welchem Rang, oder konnte der auch Assistant sein?
Also der konnte auch Assistant sein, aber es war wichtig, dass jemand dabei ist, der im Zweifel Entscheidungen treffen kann.
Das sind mehreren Sportarten so. Das kenne ich auch so, dass die dann pro Mannschaft oder pro Verein dann einen Schiri mindestens haben müssen.
Wird wahrscheinlich auch vielleicht.
Ja, die utopische Idee hatten wir, glaube ich, schon mal vor 3-4 Jahren in Hamburg.
In Hamburg,
dass man sich dahin entwickeln könnte, dass aus jedem Team ein Schiedsrichter gestellt wird.
Oder 100 Schiris.
Ja, Und vielleicht sogar, und vielleicht sogar 100 Punkte mit der Erfahrung. Aber ne, das ist Utopie und natürlich möchte man dann gern hin, aber das halte ich jetzt vielleicht in nächster Zeit
also nicht so machbar. Also machen wir jetzt mal den regionalen Aufruf. Wer da interessiert ist, noch haben wir keine Regeln festgelegt vom Vorstand oder Ligaleitung oder sonstigem. Aber ja, Schiedsrichter sind immer gerne gesehen, ja, denke ich. Vor allem die Leute. Vielleicht kommen wir jetzt aber noch zu dem Exotischen. Du hast da zwei Stichworte. Ja,
da komme ich erst gleich
noch drauf. Da kommen wir gleich drauf. Ich habe aber noch eine andere. Oder hast du noch
hier? Ich will erst noch auf diese 100 Schiedsrichter eingehen, weil also ne, der Riesenvorteil wäre ja gar nicht, dass jetzt 100 Assistants da sind, die alle Zeit nehmen wollen oder können. Aber es hilft, diese Schulung mal gemacht zu haben. Wenn du dich einmal mit dem Regelwerk auseinandergesetzt hast, wird dieses Spiel auch viel klarer und man kriegt es tatsächlich besser hin, Konflikte einfach zu lösen.
So, und jetzt komme ich um die Ecke und sage nein.
Ich glaube schon.
Nee, warum weißt nicht? Du, was echt gut wäre?
Jetzt
eine Regel, darüber haben wir nämlich auch schon eine Regel-Info-Veranstaltung. Wenn ich mache lieber einen netten Infoabend, der 5 Stunden geht, mit 20 Interessierten, um denen die Regeln näher zu bringen, weil die das interessiert und die da, als nochmal die nächsten 20 Assistants auszubilden, von denen keiner wirklich Schiedsrichter sein will, sondern sich nur die Regeln anhören will.
Vielleicht hilft ja auch unser Podcast jetzt dafür, also für diejenigen, die jetzt noch drin sind, dabei sind.
Was soll das denn heißen? Das wäre so spannend.
Zum Einschlafen gehört.
Auf der Autobahn.
Okay. Ja, kommen wir zum Exotischen. Wir waren gerade bei der Weltmeisterschaft, mir fällt noch ein, gibt es irgendwelche Besonderheiten zwischen den Tischen? Also wir spielen ja 5 verschiedene Tische. Gibt es da irgendwas Besonderes?
Ja.
Außer die 3 Torhüter vielleicht.
Tote Bälle sind im Tornado recht schwierig. Ne?
Ja, so. Aber sonst eigentlich
nicht. Nee, oder? Also keine großen Sachen. Ne? Das Einzige, worüber du reden musst, ist die aufgesetzte Bande beim Galando, weil die ja schon zur Bandeneuro mitzählt.
Oh, das wusste ich auch nicht.
Sobald er die... da senkt sich der Kopf wieder unseres Gastes. Das wussten wir beide nicht.
Ja, wir auch nie Galando, also bei meinem Arbeitgeber steht da ein Galando, aber das ist tatsächlich der unbeliebteste Tisch. Das ist noch ein alter, also echt so ein Asiatisch, der wird lieber gespielt als der Galando.
Stark.
Ja, oder selbst der Bonzini, den wir da auch stehen haben, neben 2 Leos und einem Ulrich.
Ist auch ein bockstarker Tisch.
Die werden... Der Galando?
Beide. Herrlich, also ich kann jedem, der mal ein bisschen Kickern lernen möchte oder ein Event,
so, Bonzini,
Galando ja. WS und Bonzini WS
empfehlen. Nein, also Bonzini
man lernt einfach mal unmenschlich viel.
Ja, das stimmt. Bonzini wird auch gespielt.
Also auch das an Schiedsrichter WS.
Galando, da kann ich mich noch nicht dran gewöhnen.
Ja. Galando kann man auch Pinshot schießen.
Das weiß ich.
Oder ins Tor.
Das geht gut. Auch ins Tor, das stimmt. Auch das weiß ich nicht.
Ja, so, du hast da noch ein paar schöne Stichwörter.
Ja, 2. Und zwar, jetzt bist du Schiedsrichter für natürlich, bist du ein Spieltrainer für alle Spielarten. Also es gibt ja auch noch Speedball und Rollerball. Ich kann mir vorstellen, dass A, das Schießen da sehr anstrengend ist und B, gegebenenfalls auch ein bisschen anders vom Regelwerk.
Also Speedball gibt es nicht mehr. Speedball
ist
jetzt Rollerball.
Stimmt,
dir fehlt Classic.
Ja. Ja.
Und Two-Leg fehlt dir auch noch.
Das kommt ja erst noch. Das ist noch nicht offiziell, oder?
Doch, das ist offiziell.
Ist das schon offiziell verabschiedet?
Ja. Gibt es sogar eine WS für, eine Techno-WS, die ist eine Woche vor der WM.
Ja, da wollte ich zuerst hinfahren, tatsächlich, einfach um das mal gemacht zu haben. Und dann meinte Ule, da muss man aber richtig für Arme trainieren, weil das richtig schwer sein soll.
Ja, kannst du vorher mal ins Fitnessstudio, auf jeden Fall. Nee, aber das, also ne, die Tulek-Regeln, bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Da habe ich, sehe ich auch nicht mich auf dem Niveau, dass ich da ungefähr was schießen möchte.
Also kannst auch gar nicht sagen, ich sehe da manchmal so Videoschnipsel im Netz.
Nee, wie denn? Hast du schon mal die Techno-Videoschnipsel?
Ja, und die spielen dann plötzlich zurück und mit der 5 oder mit der 4 oder was auch immer ist.
Ja, da gibt es dann auch noch, die Tische haben ja auch verschiedene Aufstellungen. Ne? Manche haben 4 auf der 5, also 4 in der Mitte oder 4 vorne. Ja. Ich habe das nicht verstanden, warum. So, okay. Auf jeden Fall, Two-Leg bin ich außen vor, bin ich auch ganz ehrlich.
Aber Classic Rollerball?
So, Rollerball, Da möchte ich auf das Speedball vorher zurückgreifen. Wir haben ja hier die letzten 2 Jahre relativ viel Speedball gespielt. Da waren die Regeln für mich relativ klar, verständlich und den Leuten auch gut nahe zu bringen. Da haben wir echt schöne Spiele hier auch in Hamburg gehabt. Und auch auf der WM habe ich mir das gerne angeguckt. Das war wirklich schön, da den Leuten zuzugucken. Rollerball.
Du hast selber auch gespielt? Ach nee, Rollerball hast du selber gespielt.
Nee, Speedball habe ich auch auf der WM gespielt.
Also Speedball hast du auf der WM gespielt?
Genau, für Rollerball bin ich tatsächlich jetzt auch freudigerweise qualifiziert auf der WM und werde das auch spielen mit Nico zusammen.
Ja,
Nico und meine Erfahrungen im Rollerball beschränken sich auf relativ schnell raus. Irgendwie ist es nicht mein Spiel und ich finde auch die Regeln einfach unmenschlich schwierig erklärt. Und ich glaube, man muss sich da mal, also es ist ja an das italienische Spiel quasi angelehnt, man muss sich, glaube ich, mal von einem guten Italiener erklären lassen, wie das richtig funktioniert. Ich habe eine grobe Vorstellung und auch eine Richtung, wie das alles interpretiert werden muss, aber auf den letzten beiden Turnieren auch klar gesehen, dass andere Leute sich das halt einfach anders zurechtgelegt haben, weil sie es so gerade eben richtig fanden.
Rico hat mich ja auch gefragt, ob ich mit ihm spiele Rollerball, also ob wir das eine Spiel dann spielen bei dem Einfach-K.O. Aber also können wir dann mal trainieren oder wen können wir denn in Hamburg mal fragen? Also ich kenne die Regeln selber auch noch nicht.
Ich kann dir helfen, auf jeden Fall. Also ein Grundverständnis dafür habe ich erlangt und auch für ein, zwei schwierige Situationen. Man muss sich da tatsächlich schon mal ein bisschen italienisches Spiel auf dem Roberto, auch die Spiele werden ja nur auf dem Roberto sein.
Ja, stimmt.
Oh, ne? Ja, gut. Da muss man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, wie das funktioniert.
Mit dem Roberto und den Regeln.
Richtig, genau.
Aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast berichtet. Du hast ja eine Klassik, Speedball. Ich frage es, eine Speedball-Partie. Das hieß ja dann im World Cup 2017 in Hamburg ja noch Speedball-Partie gespielt. Und da hielt sich deine Begeisterung ja auch sehr in Grenzen, weil einfach K.O., erste Runde freilos, euer erster Gegner war dann, glaube ich, final.
Ja, also erst, zweite. Ich hab gesagt, ich habe mega Bock, das auf der WM zu spielen. Ich will nur nicht in der ersten Runde gegen einen Italiener spielen. Und ich musste in der ersten Runde gegen den spielen, der Zweiter geworden ist.
Ja,
und das hat sich echt toll angefühlt, weil der uns, also ich habe mit Mario gespielt.
Mario Christ.
Genau, und der hat uns halt auf dem Roberto direkt zu 1, glaube ich, verarztet. Und auch mit wirklich crazy Shit.
Und Helikopter hat das, glaube ich, jetzt hier. Also immer,
ja, genau.
Also Pushkick und immer wieder
Pushkick,
rum.
Helikopter hat der gespielt. Das war völlig, völlig strange, was der gemacht hat.
Der beste Schuss, Pushkick, Helikopter.
Und danach haben wir aber, als wir auf dem Leo gewechselt sind, war er überrascht, dass man aus einem rollenden Ball einen rechts lang schießen kann. Der hat dann zumindest dreimal eingeschlagen und darüber habe ich mich gefreut. Das war auch die einzige
Tore, die wir geschossen haben. Mit dem Pin mitgenommen.
Ja. Wow. Da war er, also die hatten das nicht gedeckt und stand auch keiner da und es hat sich keiner von denen bewegt. Aber das war okay. Da, wie gesagt, da war mir klar, was da im Rollerball passiert. Das ist im Speedball passiert.
Also,
das ist mir jetzt im Rollerball noch nicht so
gelungen. Wer hier in Hamburg schon mal die Ehre hatte, gegen Mario Christ und Oliver Schlanke zu spielen, die auch diesen Speedball-Abroller manchmal machen, der darf sich jetzt extrapolieren, was da passiert ist damals in Hamburg. Wir haben es leider nicht gesehen.
Nee.
Okay, aber Rollerball steht...
Classic.
Ja, Classic. Ja, gut, Classic ist noch...
Da spiele ich auch mit Nico, da freue ich mich auch drüber. Geht beim Torwart los.
Ja.
Was soll mir passieren, ne?
Das finde ich aber spannend. Also wir haben ja auch Classic auf der Leo WS gespielt. Es ist halt schon ein anderes Spiel, alleine weil es halt beim Torwart losgeht. Also wir hatten ja diese eine Partie, da haben wir 0-4 hinten gelegen. Oder 0-3, 0-4, es ging bis 5 Einsatz, meine ich. 0-4, doch. Und Jan kam nicht richtig raus und wurde dann zweimal gesnapshot. Und dann ist der Ball halt, wenn er bei meiner 5 vorbei ist, dann direkt beim Gegner eher wieder nach vorne. Der Ball hat einfach nie so wirklich unseren Bereich verlassen, wie man immer irgendwie nicht so richtig raus. Und dann meine ich, Jan, hier, pass auf, mit schönen Pässen drauf gehauen. Rotzt das Ding nach vorne. Ich baller dem da einen rein. Dann hat der Gegner den Ball, dann haben die erstmal Druck, weil sie noch ein Tor schießen müssen. Und genauso kam es dann auch, dass wir das noch 5-4 geholt haben. Das ist halt aber einfach, weil diese Psychologie so fies ist. Du schießt ein Tor und der Keeper hat direkt wieder einen Ball. Der hat gar keine Möglichkeit, irgendwie Pause zu
richtig
machen.
Und wenn du vor allen Dingen, wenn du so ein Foto kassierst, ist halt so, wo spiele ich jetzt aus? Ne? Also das empfinde ich tatsächlich im Classic auch deutlich schwierig. Und auch von der anderen Seite die Stürmer, die deutlich weniger im Spiel sind, weil sie jetzt weniger Spielanteil hatten, dann halt safe durchzupassen und zu spielen, wo sie die Hälfte der Zeit gefühlt zugucken müssen.
Du hast 1-2 Bälle auf der 5, das war's als Stürmer. Ja,
das halt finde ich da auch sehr schwierig. Deswegen finde ich Klassik noch ein bisschen anspruchsvoller als dann Rollerball/Speedball. So nach dem Motto, da kann ich noch was hinter verstehen, aber deswegen bin ich bei Klassik, möchte ich auch Gas geben.
Ja, du nennst es anspruchsvoll, also definitiv ist es so, dass die Spielregeln das Spiel, den Sport definieren, also in dem Fall jetzt diese 4 Disziplinen, die wir jetzt hier haben, ne? Also mit Two-Leg und Speedball wird ersetzt durch Rollerball. Wie ist es denn in der Zukunft? Da gibt's ja auch schon Gerüchte, die haben wir hier auch in unserem tollen Medium schon gestreut. Soll es neue Regeln geben?
Also,
gibt es neue Regeln?
Neue Regeln in dem Sinne nicht. Sie werden ein bisschen angepasst. Es soll, und da sind meine Informationen dann quasi die, die ihr auch gestreut habt, es soll eine 10-Sekunden-Regel auf jeder Stange geben und die Timeouts sollen auf 1 pro Satz runtergeschraubt werden. Dazu kannst du ganz normal das Standard-Spielregelbuch dann quasi dazu verwenden, weil da wird sich nicht wirklich viel ändern, weil da ist es nun wirklich schon gut ausgearbeitet, wie das Spiel stattfinden soll. Jetzt wird es nur noch ein bisschen schneller werden, sage ich mal.
Okay. Also, aber die Sekundenregeln sind auch in dem Standardregelwerk.
Ja, du musst in dem ganz hinten stehen, die halt irgendwie jetzt auf 15 Sekunden und zwei Timeouts drin, die werden dann halt umgeändert. Aber im Ganzen, so wie das SMR da jetzt liegt, wird es eigentlich auch für die neuen Regeln dann benutzbar sein.
Wie ist da deine persönliche Meinung als Spieler oder vielleicht auch als Schiedsrichter?
Ich sag mal so, der kluge Spott ist vielleicht bei einem 10 Sekunden draufgeheulze dann nicht mehr der Punkt. Ich bin wirklich ein Fan davon, dass man als Spieler und als Torwart die Zeit ausreizen kann, um ein bisschen Spielintelligenz reinzubringen. Und ich glaube, bei manchen Spielern, die jetzt nur noch 10 Sekunden Zeit haben, wo die Auflage vorher vielleicht schon mal 4 oder 5 Sekunden gedauert hat, oder ein rumfliegender Ball, der jetzt nicht ganz sauber gefangen wurde, dann auf einmal schon 4, 5 Sekunden verliert, um ihn richtig unter Kontrolle zu bringen, den dann auch noch clever rauszuschießen, wird dazu führen, dass wir entweder viel mehr irgendwo hingeschossene Bälle sehen oder das Spiel um mehr, ich sag mal, Eier erhöht wird, weil man einfach draufgeschossen hat und der Ball ist irgendwie reingefallen. Und das ist für mich eigentlich nicht das, wo man hin will.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, also du bist auch ein Spieler der höheren Klasse, sage ich mal, ohne mich jetzt groß hier Schleim auf den Tisch zu bringen. Aber ich würde behaupten, 95% der Spieler die reizen die 15 Sekunden gar nicht aus.
Ja. Also du... Ja, sag das vielleicht bei den 15 Sekunden auf der 3, da bin ich bei dir. Die 15 Sekunden auf der 2, finde ich, werden sehr oft ausgereizt.
Das stimmt.
Und die 10 Sekunden, also du musst ja, ne, prozentual, die 10 Sekunden auf der 5 werden häufig ausgereizt oder sind sogar drüber.
Ja.
Ne? Die 2, die ausgereizt ist, das heißt, du gehst nur von den schnellen Entscheidungen auf der 3 aus, die du jetzt siehst, weil das für dich durch Tore das Spielgeschehen quasi
definiert
wiedergibt in dem Moment. Aber das ist nicht das ganze Spiel.
Mhm.
Ne? Und deswegen wird es halt gerade auf der Position, wo du die Action siehst, die empfindest du dann genauso jetzt mit, da werden dann viele Eier passieren oder irgendwelche Dinge, die die Spieler mental verändern werden. Und dann auch nur noch ein Timeout zu haben und nicht auf einmal wieder ins Spiel zurückkommen zu können, damit man sich momentan sammelt, das sehe ich schwierig.
Mhm.
Da sehe ich die Problematik.
Also es wird auf jeden Fall Veränderungen geben. Ich fand diese 15 auf 10 oder finde es immer noch relativ hart, sind ja 2/3 oder 66%. Ja. Also eben mir kam mal kurz der Gedanke irgendwie, ob man vielleicht 12 als Kompromiss nehmen könnte. Aber
ja, könnt ihr euch Tom Jor einladen und mal darüber mal mit ihm diskutieren.
Ja, beim World Cup diskutieren wir mit ihm, ob jetzt 12 Sekunden besser wären
als Kompromiss. Das würde ich tatsächlich, da würde ich sehr gerne zugucken. Da könnt ihr bestimmt auch das über Mikrofon in der Halle da machen lassen. Ich glaube, da würden viele zuhören.
Wir können auch zu viert sprechen, also wenn unser Englisch das zulässt.
Kann man auch Adapter kaufen, dann können wir zu 6 sprechen.
Oh. Ja, das ist
auch.
Ja. Lass uns mit deutlich mehr Leuten über schwierige Situationen sprechen.
Das bringt uns weiter. Ja, irgendwann kann man das demokratisch dann vielleicht regeln durch Handabstimmung. Ja, also das sind die Aussichten im Sommer, also auf jeden Fall nach der WM.
Ja.
Im Sommer soll das dann kommen, eventuell kommen. Und ja, es ist natürlich auch, wenn man in den Verbänden drin ist, du merkst es ja gerade auch, Hannes, es ist immer das Bestreben nach Neuen, wann gibt's endlich den medialen Durchbruch des Sportstischfußballs, und das ist sicherlich dann auch eine Komponente, wo das da so reinkommt in diese Spielregeln. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, wir werden sehen.
Ja.
Ja, man kann auch viel experimentieren auf jeden Fall. Und das ist aber auch immer wieder, das ist ja auch einfach so, dass immer wieder halt auch so eine mediale Präsenz Auswirkungen auf ein Regelwerk haben kann. Und die Frage ist, ob es das sollte. Das muss man sich immer mal stellen. Also wenn ich aber gehe da einmal so tiefer rein, weil es beschäftigt mich halt auch, weil es gibt zum einen halt Spieler, die sagen, ja, man müsste ja eigentlich auch vom Tischfußball leben können. So einige Amis können das ja. Das kriege ich aber nur hin, wenn ich halt mehr Medienpräsenz hinbekomme mit dem Sport. Dann muss ich dann das Regelwerk anpassen. Das wollen aber auch viele wieder nicht. Das ist halt so, ist schwierig.
Ja, also ich kann es nur, wenn ihr mal auf einem Tisch gespielt habt, wo Kuzum läuft und wo Jim Stephens gerade quasi live kommentiert und ihr einfach warten müsst, um weiterzuspielen, das ist ultra anstrengend.
Ne? Du weil meinst ein, jetzt diese Video.
Ja, ein Schiedsrichter, also ne, für einen Schiedsrichter,
ach, ja, wo der
ein Schiedsrichter steht dann ja an dem Tisch, pfeift das Spiel und guckt auf den Monitor. abseits des Tisches, um die Wiederholung, den Livestream von Kusum zu sehen, um rauszufinden, wenn die Wiederholung vorbei ist, darf er das Spiel wieder anpfeifen.
Ach, war das beim letzten World Cup auch noch so?
Ja, natürlich.
Ja, ich habe keine Spiele gesehen.
Sehr, ich fand es auch übertragungstechnisch eine unglückliche Lösung, denn in anderen Sportarten ist es auch so, dass es weitergeht oder das Fernsehen einfach macht, was es will und dann Zeitlupen einfach einspielt und das Spiel geht weiter.
Naja, aber das Setup in anderen Sportarten dauert auch viel länger, bis es weitergeht. Das ist das Problem.
Klar. Und gerade jetzt mit einer 10-Sekunden-Regel wäre das halt unmöglich. Dann hast du den ganzen Ball verpasst. Wieso steht's, wenn gerade das 4-3 gefallen ist, wieso steht schon 4-4?
Ja, da muss man sicherlich dann auch noch was überlegen. Aber an anderer Stelle würde ich fast sagen, also in Übertragungstechnik. Ja. Was bleibt zu sagen, Hannes?
Schönes Interview.
Ja, vielen Dank.
Kann ich zurückgeben.
Also mir man könnte jetzt, glaube ich, noch länger reden. Zum Glück haben wir nicht zu detailliert in dieses Regelbuch geschaut und haben noch ein so bisschen gefährliches Halbwissen. Vielleicht haben wir es ein bisschen reduziert, das Halbwissen. Und ja, Hannes, willst du hier diesen schönen Satz, der hier noch steht,
auf gar keinen Fall.
Damit auf den Weg geben, diesen Opener des Standardsregels. Wer mal Lust hat, der kann sich das anschauen. Ich habe es nicht ganz verstanden auf die Schnelle.
Also auf dem Regelwerk vorne ist ein Zitat, aber wir wissen ja alle, nur wenn man Zitate von intelligenten Menschen irgendwie verbreitet, wird man ja nicht selber zwingend intelligenter.
Stark.
Das können wir auf die deutsche Version schreiben.
Wunderbar.
Ja, gut, ja, Olli, vielen, vielen Dank. Und bis spätestens zum World Cup, wo wir dich bestimmt auch nochmal irgendwie vors Mikro zerren, wenn wir dich denn da erwischen. Wir werden ja auch da irgendwie rumspringen. Du ja als Spieler, ich als, weiß ich auch nochmal gucken, was noch so kommt. Vielleicht gibt es auch was zu tun. Gerade kam ja auch vom, das können wir auch noch kurz erzählen. Das hat dann weniger mit dem Schiedsrichterinterview zu tun, aber dass halt der spanische Verband durch eine deutsche Dame jetzt nochmal angefragt hat, ob wir da mithelfen wollen. Da kam letzte Woche, glaube ich, eine Mail an das Kicks sogar. Ihr habt doch auch schon mal so einen World Cup gemacht, wollt ihr nicht unterstützen.
Also die Resonanz war eher amüsant in unserer historischen WhatsApp-Gruppe.
Das stimmt, aber die meisten sind ja eh da. Also ich bin eh gespannt, was da passiert. Also ich will mich da auf jeden Fall erstmal nicht vor den Karren spannen lassen und mal ein Spiel sehen. Ich habe beim World Cup 2017 ja genau ein Juniorenspiel gesehen, das war's. Das habe ich diesmal vor zu verbessern, also für mich persönlich. Und soweit ich weiß, ist der DDFB eh komplett da. Ich schätze mal, dass die ganzen Schiris auch da sein werden. So, die Turnierorga wird, glaube ich, auch mitgemacht vom DDFB. Die Final Area ist auf jeden Fall, also die sind alle da. Und dann gibt es irgendwas immer zu tun. Kusum wird da sein, Table Soccer TV wird da sein.
Ich habe das jetzt auch eher so verstanden, im Vorfeld irgendwas helfen. Da wollte ich schon schreiben in unserer WhatsApp-Gruppe, wann treffen wir uns.
Ja, genau, schön Hallenplan. Das kann man machen.
Aber wir genießen alle drei. Wir sehen uns dann in Murcia, im sonnigen Murcia, um zu schwitzen und Rollerball zu spielen, zumindest.
Ja, wunderbar.
Drei Sätze.
Ich nehme die Videokamera mit, das wird großartig.
Ich habe auch extra Urlaub gebucht, damit ich nicht nur für ein Spiel da bin.
Dito, wir bleiben auch länger da.
Ja.
Supi, dann, Olli, ja, vielen, vielen Dank und Kikiriki.
Gigeriki.
Gigeriki.